Geschwister, als wir jetzt dieses Lied gesungen haben, wurde ich erinnert an ein Ereignis aus meiner Jugend. Wir waren dort mit unserer Jugendgruppe zusammengekommen auf einer Freizeit in dem altehrwürdigen Haus, in der altehrwürdigen Halle der Blankenburger Allianzkonferenz. Vielleicht kennen einige von Ihnen dieses Haus und vielleicht auch die Geschichte dieses Hauses, wo ja die evangelische Allianz ihren Ursprung genommen hat. Eine wirkliche Segensstätte. Und der Prediger, der uns damals begleitete, schlug uns vor, dass wir eines der sogenannten Blankenburger Lieder singen mögen. Und wir haben es dann gesungen, ein Lied, das leider nicht in unseren Gesangbüchern steht und das folgendermaßen beginnt: Fels der Ewigkeiten, Welten durch dich stehen, Fels im Meer der Zeiten, Hort im Sturmeswehen, Fels, der in den Gluten öder Wüste hier spendet Segensfluten, Fels, dich preisen wir. Das hat uns doch sehr bewegt. Es ist ja eines dieser Lieder, das dort entstanden ist, durch einen Sohn von General von Fieban. Und über diesen Felsen der Ewigkeiten möchte ich heute Abend etwas sagen. Wir haben ja auch ein Lied gesungen, das mit diesem Felsen beginnt oder das auf diesen Felsen Bezug nimmt. Und dazu schlagen wir zunächst einmal eine Stelle auf in 1. Korinther 10. Ich darf die Brüder darauf hinweisen, dass Paulus schon mit diesen ersten Versen von Kapitel 10 seine Ausführungen über den Tisch des Herrn beginnt. Über das Herrenmahl oder das Brotbrechen, wie es auch genannt wird. Es ist also bereits in diesen ersten Versen Ausführung über diese Frage der Teilnahme am Tische des Herrn. Denn ich möchte nicht, dass ihr Unwissende seid, Brüder, darüber, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und dass sie alle durch das Meer hindurchgegangen sind und dass sie alle auf Moses getauft wurden in der Wolke und in dem Meere. Und dass alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete oder der sie führte oder der mit ihnen wanderte. Der Fels aber war der Messias. Oder war der Christus? An den meisten derselben aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Typen für uns geschehen oder sind vorbildlich für uns geschehen, in einer Vorschattung. Und da möchte ich sogleich einmal die Frage stellen, wie ist denn das hier gemeint? Wenn der Rabbiner Paulus an das Manna denkt, das Israel 40 Jahre in der Wüste gegessen hat, das Brot Gottes, und dass er dieses Manna eine geistliche Speise nennt. War das nicht eine Speise, die man zwischen den Zähnen kaute, die verfaulte, wenn man sie einen Tag aufhob, weil man ungläubig war, dass der Herr auch am nächsten Tag versorgen werde, in denen die Würmer wuchsen, wenn man es aufhob, eine Speise, die in den Magen gelangte, eine Speise, die dort assimiliert wurde und zu Kraft für das Volk wurde, geistliche Speise. Ebenso ist es mit dem geistlichen Trank. War es nicht wirklich frisches Quellwasser, das dem Felsen entströmte, also H2O in einer köstlichen, noch nicht umweltverseuchten Gestalt? Wasser gewaltiger Menge, durch das dieses Millionenheer mit allem Vieh getränkt wurde. War es nicht wirklich ein Kieselfelsen, wie er im Alten Testament genannt wird, dem dieses Wasser entströmte? Aber Paulus nennt ihnen einen geistlichen Felsen. Ein Felsen, der das Volk begleitete. Ein Felsen, der mit dem Volke wanderte. Und er sagt, dieser Felsen war der Messias, war Christus, der Sohn des Vaters, in seiner ersten Erniedrigung auf die Stufe der Elohim, der Götter, der Engel, als der Heilige und Gott Israels. Als der Jehova, in dem der Name des Vaters war und der in der Wolkensäule, in der Lichtes- und Herrlichkeitswolke thronte und das Volk führte. Nun, ich habe am Anfang meines Glaubens, da ich eine rege Fantasie hatte, immer das Bild merkwürdigerweise so vor Augen gesehen. Und da mag ja ein wenig auch die Fantasie beteiligt gewesen sein. Ich habe mich gefragt, ein wandernder Felsen, ein mitfolgender Felsen, ist das ungefähr so wie bei einem Kind, was ein Spielzeug auf Rädern hinter sich herzieht? Ein Felsen, der mitwanderte. Aber wir wollen das in aller Klarheit einmal sagen. Was dort historisch und buchstäblich geschehen ist, mit wirklichem Brote Gottes, mit Manna für das Volk, mit wirklichem Wasser, Quellwasser für ganz Israel und seine Herden und mit einem wirklichen Steinfelsen, wurde in solcher Weise zum Vorbild, zum prophetisch-symbolischen Vorbild, dass auch Paulus daran andere, wesentlichere Dinge schaut, höhere Zusammenhänge. In diesen Ereignissen der Wüstenwanderung wird uns etwas voraus dargestellt und vorgeschattet von dem wunderbaren Plan Gottes, unsonderlich von seinen Segnungen in seinem Sohne, dem Messias, dem Christus Jesus, der der Felsen ist. Und dieses Wort der Felsen, der wasserspendende Felsen, wurde geradezu zu einer Umschreibung des hochheiligen Yahweh-Namens, des Jehova-Namens, den der Jude nicht wagte auszusprechen und den er deshalb in allerlei anderen Formen anrief. Und wir wollen einmal hineinschauen in 5. Mose 32, jenes wunderbare Lied des Mose, wo wir etwas davon spüren, dass der Fels ein Name Jahwes ist. Also, der geistliche Felsen ist der Messias. Auf ihn weist das buchstäbliche Geschehen an dem Steinfelsen, der das Wasser entströmen lässt, hin. Er ist die höhere Realität. 5. Mose 32, in Vers 3. Denn den Namen Jahwes, den Namen Jehovas, will ich ausrufen. Gebet Majestät unserem Gott. Und nun kommt der Name Jahwes. Der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Wenn doch auch wir in all den wechselvollen Gestaltungen und Wegen unseres Lebens das allezeit bekennen könnten, und wenn der Herr uns Gnade gibt, Gnade in der Anfechtung, Gnade im Leiden, Gnade im Zerbruch, dann wird er uns immer wieder an diesen Punkt bringen, dass wir zu seiner Ehre und Verherrlichung vor allen Mächten des Lichtes und der Finsternis, wenn auch unter Tränen, dieses sagen können, indem wir seinen Jahwe-Namen ausrufen, der Fels. Vollkommen oder vollendet ist sein Tun. Alle seine Wege sind recht. Ein Gott, ein El der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Ein wunderbares Wort, das wir vielleicht in wirklicher Ehrlichkeit, in wirklicher Vollkommenheit erst einmal sagen werden, wenn wir ihn schauen werden von Angesicht zu Angesicht und wenn wir ihn an jenem Tage nichts mehr fragen werden, wenn alle Wege uns enthüllt sind als solche, die zu unserem Guten dienten. Dann Vers 11 und folgende. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn, das heißt Jeschurun, Israel, Jehova allein, oder wie es nach dem hebräischen Text auch heißen kann, so leitete ihn ein einzigartiger Jehova, ein einzigartiger und einmaliger Herr. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? Ein einmaliger Herr, Yahweh Echad. Und kein fremder El war mit ihm. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde und er aß den Ertrag des Feldes und er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Kieselfelsen. Öl als ein Bild auf den Heiligen Geist. Und Vers 15. Da wurde Jeschurun, das heißt Israel, fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, feist. Und er verließ den Gott, der ihn geschaffen hatte, und verachtete den Felsen seiner Rettung. Auch hier wieder der Fels als Hoheitsname Jahwes. Und das ist auch in unserem Leben so, wenn wir zu Feinden des Kreuzes Christi werden, wenn wir als Gott unseren Bauch verehren und das, was in unserer Schande ist, wenn wir fett, dick und feist in der Vollkraft unseres Lebens stehen und meinen, wir könnten die Dinge allein bewältigen und wir brauchten diese Stütze, diesen Felsen der Ewigkeiten nicht mehr, dann kommen wir dorthin, dass wir den Gott verlassen, der uns gemacht und geschaffen und vielleicht wiedergeboren hat und dass wir dann verachten den Felsen unserer Rettung. Das sind also Worte, die nicht nur Israel gelten, sondern auch den Gliedern der Gemeinde dieses Christus, dieses Felsens, den Gott in das brandende Meer der Völkerwelt hineingestellt hat, als einzig statisches Element inmitten der Weltgeschichte. Und Vers 17 und 18, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, nicht El sind, aber sie sind Elohim, Götter, die sie nicht kannten, neuen, die vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten, den Felsen, der dich gezeugt, der dich geboren, hast du vernachlässigt und vergaßest den Gott, der dich geboren hat. Es ist ein ernstes Wort. Der Fels, der uns gezeugt hat, der uns geboren hat, der uns neues Leben durch seinen Geist vermittelt hat. Es gibt die Möglichkeit, auch nach dem Hebräerbrief, diese so große Errettung, dieses solch gewaltige Heil zu vernachlässigen, es zu missachten, es mit Füßen zu treten und zu vergessen, den Gott, der uns geboren hat. Und dann in Vers 30 und 31, wie könnte einer Tausende jagen und zwei Zehntausende in die Flucht treiben, wäre es nicht, dass ihr Fels sie verkauft und Jehova sie preisgegeben hätte. Auch hier wieder die Parallele. Der Fels, Jehova. Der Fels ist also der Ehrenname Jehovas. Und wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet das eins. Der mitwandernde Felsen war der Christus. Das heißt aber auch, der Christus, der Sohn Gottes, war der Jehova. Yahweh, der Ewige. der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, in dem der Name des Vaters ist. Es gibt keine andere Offenbarung des Vaters, auch im alten Bunde nicht, als nur im Sohn. Und solange diese Welt noch nicht vollendet ist, bis zu ihrer allerletzten Vollendung, solange es in dieser Welt noch Unreinheit und Finsternis und Sünde gibt, kann der Vater sich nicht offenbaren. Solange gilt das Wort, Gott hat niemand jemals gesehen. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, wohin keiner kommen kann. Und so ist der Sohn der einzige Mittler, in dem auch im Alten Testament der Vater sichtbar und hörbar ist. Der Sohn Gottes, der Felsen Israels, der das Volk begleitete. Und über diesen Felsen wollen wir nun sprechen. Es ist ganz klar, dass jetzt die Ereignisse um den Felsen in der Wüste eine ganz andere Bedeutung haben, wenn wir sie nicht nur buchstäblich, geschichtlich, sondern auch geistlich, symbolisch und prophetisch schauen. Und wenn wir genau zuhören und mit Fleiß zuhören, werden wir etwas spüren von der Präzision, mit der Gott seine Heilsgeschichte vorgeschattet hat, auch in jenen Ereignissen Israels in seinem Wüstenzug. Zweimal wird uns berichtet, während der Wüstenwanderung des Volkes Israel, von jenem Felsen, der Wasser spendete. Und das muss das Volk Gottes derart beeindruckt haben, was dort geschah, als jene Ströme frischen Quellwassers sich ergossen, für ein ungeheures Volk, und zwar wochenlang, oft monatelang zur Verfügung, dass sie noch in viel späteren Zeiten in den Psalmen davon dichteten und sangen. Psalm 78, Vers 15 etwa, wo es heißt, er spaltete Felsen in der Wüste und drängte sie reichlich wie mit Fluten aus der großen Tiefe, mit Fluten aus der Tehom, der Abgrundstiefe. Und Psalm 105, 41 bis 42, er öffnete den Felsen und es flossen Wasser heraus. Sie liefen in den dürren Örtern wie ein Strom. Deshalb singen wir ja auch so gerne. Wie ein Strom von oben durch das Land der Zeit fließt der Friede Gottes. Und dann heißt es, denn er gedachte seines heiligen Wortes, das er zu den Vätern Israels gesprochen hatte. Und nun schlagen wir ein erstes Wort auf in 2. Mose 17. 2. Mose 17. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel brach auf aus der Wüste Sinn, nach ihren Zügen oder nach ihren Panieren, nach dem Befehl Jehovas, und sie lagerten sich zu Rephidim, zu Deutsch Stützen, Ruhe, Lagerplätze. Und da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Und das Volk haderte mit Moses und sie sprachen, gebet uns Wasser, dass wir trinken. Und Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Oder was streitet ihr mit mir? Was versuchet ihr Jehova? Und das Volk dürstete da selbst nach Wasser, und das Volk murrte gegen Moses und sprach, warum doch hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Eine abscheuliche, gemeine Unterstellung, die immer wiederkehrt in dem Aufstand und in der Rebellion der Kinder Israel gegen Moses, diesen Mann der Geduld und der Sanftmut Gottes. Ihr habt uns nur aus Ägypten herausgeführt, damit wir hier in dieser Wüste krepieren. Das ist dein Ziel und das ist das Ziel deines Jehova.
Da schrie Moses zu Jehova und sprach: Was soll ich nur mit diesem Volke tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und Jehova sprach zu Mose: Gehe hin vor dem Volke und nimm mit dir von den Ältesten Israels und deinen Stab, womit du den Strom geschlagen hast, nimm in deine Hand und gehe hin. Siehe, ich will daselbst vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb. Merkt ihr etwas? Der Felsen Israels, der Christus, der Jehova, steht auf dem Felsen. Hier ist schon die erste Gleichsetzung zwischen dem lebendigen Heiligen und Gott Israels und dem Steinfelsen in der Wüste. Und schon von daher wird etwas vorgebildet von dem, was Gott durch Christus tun will. Ich werde da selbst vor dir stehen, auf dem Felsen am Horeb. Und du sollst mit deinem Stabe auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus demselben herauskommen, dass das Volk trinke. Und Mose tat also vor den Augen der Ältesten Israels, und er gab dem Orte den Namen Massa und Meriba, wegen des Haderns der Kinder Israel und weil sie Jehova versucht hatten, indem sie sagten: Ist denn nun Jehova in unserer Mitte oder nicht? Ich werde auf den Felsen stehen und du sollst den Felsen schlagen. Da werden wir fragen: Was soll denn das bedeuten, wenn wir dieses Ereignis auf den Christus deuten, auf den wahren Felsen, auf den Jehova? Auf den Führer Israels, auf den Gott Israels, dann muss ja auch das etwas zu bedeuten haben, dass Moses in dieser prophetischen Darstellung, in dieser prophetischen Tathandlung den Felsen geschlagen hat. Wen könnte Moses hier verkörpern? Wer ist der Schlagende? Wer ist der Geschlagene? Nun, es gibt sicher einige Antworten. Ich will einmal ganz erbaulich beginnen mit dem Liederdichter. Das singen wir ja immer wieder in der Passionszeit. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder wie wir und unsere Kinder. Von Übeltaten weißt du nicht. Und dann gibt der Liederdichter die Antwort: Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und das betrübte Martha her. Wer hat dich so geschlagen? Ich. Das ist eine Antwort, die wir alle geben können und geben müssen. Aber es gibt darüber hinaus noch eine andere Antwort. Und unser Bruder hat es schon gerufen. Moses repräsentiert in diesem Schlagen des Felsens Israels auch das Gesetz und die Führer Israels in der Zeit des Lebens Jesu. Die Obersten und Führer Israels, die ihn, den Messias, ans Kreuz geschlagen haben, die ihn ins Gesicht geschlagen haben. Aber diese Antwort ist nicht die letzte. Schlagen wir doch bitte einmal auf Apostelgeschichte 2 aus der Pfingstrede des Apostels Petrus. Unsere Frage ist: Wen verkörpert Moses als der Führer Israels und als Typprophet in seiner symbolischen Handlung? Wer hat den Felsen geschlagen? Apostelgeschichte 2, Vers 23. Da redet Petrus von Jesus, dem Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisset, und er fährt dann fort. Diesen übergeben durch Judas und die Führer des Volkes Israel Steht das da? Petrus sagt in einer außerordentlichen Kühnheit, diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes. Und da denken wir doch alle an das Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn preisgab, dahingab, auslieferte, überlieferte, nämlich in die Gewalt der finsteren Mächte, der Handlanger des Todes. Diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen angenagelt und umgebracht. Das allerdings ist auch wahr. Die Schuld des Geschöpfes besteht. Und doch wurde selbst durch die Schuld der Geschöpfe, selbst durch das Handeln eines Kaiphas und der Mitschuldigen des Hohen Synedriums, selbst durch das hintergründige Handeln der Feinde in der unsichtbaren Welt, der Plan Gottes erfüllt wurde, dass sein Messias leiden müsse zur Erlösung der Welt. Wir dürfen also sagen, Moses schattet hier auch Gott den Vater vor, der selbst seinen Sohn letztlich geschlagen hat. Das ist eine ungeheuerliche Tatsache. Aber was dort geschah, geschah in ganz präziser Abstimmung mit dem Willen des Vaters, mit seinem Ratschluss von Ewigkeit zu Ewigkeit und mit seiner Vorkenntnis und mit dem Vorsatz, den er gefasst hat, noch ehe er irgendein Wesen ins Dasein gerufen hatte. Noch klarer wird uns dies gesagt in Kapitel 3, Vers 17 und 18 der Apostelgeschichte. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, in derselben Weise wie eure Obersten. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, nämlich, dass sein Messias leiden müsse. So tut nun Buße und bekehret euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Und damit Zeiten der Erquickung kämen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus als Messias wiedersende. Diese große Chance bestand damals zu Pfingsten. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Gott, der Vater, hat seinen Sohn geschlagen. Er ist der letztendlich Verantwortliche in der Übereinstimmung seines Willens und des Willens seines Sohnes, der zu dem Plan Gottes Ja gesagt hat. Und die Folge dieser Handlung Gottes, der seinen Sohn preisgab in die Gewalt der Mächte des Todes und der Finsternis, in die Gewalt der Römer, in die Gewalt der hohen Gerichtsbarkeit Israels. Die Folge davon ist, dass Wasserfluten dem Felsen entströmen. Hier ist das Kreuz als die Quelle des Heiles. Wir haben vorhin darüber gesungen, denn diese Ströme lebendigen Wassern bezeichnen das ewige Leben, bezeichnen auch den Zustrom des belebenden Geistes Gottes aus dem Heiligtum. Und dieser Zustrom des Geistes wurde zu Pfingsten für das Volk Israel eröffnet. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass dieses Geschehen zu Pfingsten noch nicht der Spätregen der Fülle des Heiligen Geistes ist. Auf den warten wir noch. Den wird erst Jesus bringen bei seiner machtvollen Wiederkehr am Ende der Tage, wenn er den Geist des Flehens und der Gnade auf ganz Israel ausgießen wird. Sondern das, was dort geschehen ist, war ein Frühregen des Heiligen Geistes, der das Land benetzt. Es wurde von seinem Geiste ausgegossen auf Israel und seine Erstlinge. Aber dort hat sich das erfüllt, was Jesus einmal am Ende jenes denkwürdigen Laubhüttenfestes bezeugt, das uns in Johannes 7 beschrieben wird. Und zwar am letzten Tage dieses Laubhüttenfestes. Dieses Fest wurde ja auch gefeiert im Gedenken an die lichtspendende Wolke Gottes in der Wüste, im Gedenken an die Brotspende Gottes, an das Manna in der Wüste und im Gedenken an das Wasser aus dem Felsen, das Gott gegeben hat. Und ich möchte daran erinnern, dass der letzte Tag des Festes dadurch gekennzeichnet war, dass eine feierliche Prozession der Leviten und der Priester, bekleidet vom Volk, hinunterzog nach dem Teich Siloa und dass die Priester dort mit einem goldenen Krüglein Wasser schöpften, im Gedenken an den wasserspendenden Felsen. Ihr seht, was für ein Missverhältnis zwischen der Wirklichkeit und Realität Gottes und der erstarrten Federtradition. Und dann zogen sie, begleitet von den silbernen Tempeltrompeten, hinauf zum Tempel, um dort das Krüglein mit dem Wasser als Trankopferspende auf dem Altar auszugießen. Und während dieser feierlichen Prozession steht auf einmal Jesus im Wege, hält die Prozession auf und schreit in die Menge, so heißt es im Grundtext. Sollte jemand da sein, der wirklich Durst hat, dann komme er zu mir und trinke, wenn ihr mir vertraut. Gleich wie die Schrift sagt, von seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das aber soll heißen, ich bin der wahre Felsen Israels, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Alles, was ihr jetzt darstellt in eurer Tradition der heiligen Feste, ist erfüllt in mir, dem wahren Felsen Israels. Wenn ihr Durst habt und trinken wollt, wenn ihr die Ströme lebendigen Wassers und des Geistes erfahren wollt, dann kommt zu mir und trinket. Und wenn er hier die heiligen Schriften zitiert, dann bezieht sich dieses Zitat zunächst mal auf ihn selbst, auf den Messias. Gleich wie die Schrift sagt, von wem nämlich? Von dem Messias. Von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, den die ihm Vertrauenden empfangen sollten. Denn noch war Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das bedeutet, noch war der Heilige Geist in der Weise der dauernden und bleibenden Innewohnung nicht in die Welt gekommen, sondern nur für eine zeitweilige Ausrüstung der heiligen Ämter, der Propheten, der Könige und der Priester und der Richter Israels, auch der Könige. Noch war Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Von seinem Leibe, vom Leibe des Felsens, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist die Folge dessen, dass er von dem Vater geschlagen worden ist. Ströme lebendigen Wassers. Das gilt natürlich in der Gegenwart auch von der einzigen sichtbaren Darstellung des unsichtbaren Christus in dieser Welt. Und das ist sein Leib, die Gemeinde. Auch von ihr gilt, dass von seinem Leibe in der Gegenwart insgesamt doch Ströme lebendigen Wassers in diese Welt ausgehen und fließen. Und das gilt letzten Endes auch vom Leibe eines jeden Glaubenden, wenn er wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass auch vom Leibe eines jeden Glaubenden Zuströme des Geistes ausgehen können auf andere. Aber in erster Linie gilt dies von Jesus. Und da frage ich euch, hier steht gleich, wie die Schrift sagt, wo sagt das denn die Schrift? Ihr dürft einmal die Konkordanz nehmen, das steht nirgendwo. Nirgendwo steht, vom Leibe des Messias werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Aber Jesus und seine Apostel haben eben die Schriften anders gelesen und anders gedeutet. als vielfach eine verblendete und blinde Christenheit. Was wir vorhin gelesen haben in 2. Mose 17, ist einer dieser Schriftbelege, die davon zeugen, dass von seinem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen werden, weil er der Felsen Israels ist. Und da dürfen wir von der Art und Weise Jesu und seiner Apostel, wie sie mit den Heiligen Schriften umgingen, nur lernen. Damit möchte ich diesen ersten Punkt einmal abschließen. Und wir wollen jetzt einen ganz kurzen Nebengedanken einschalten, damit er uns zu dem zweiten Geschehnis hinführe. Wenn Sie die Josefsgeschichte kennen, die ich ja liebe, und ich habe ja darüber auch etwas geschrieben, dann werden Sie diese drei Stationen in Erinnerung halten, die dieser Josef, als er vom Vater ausgesandt wurde, zu durchmessen hatte, um seine Brüder zu suchen und zu finden. Erstens Hebron, zu Deutsch Gemeinschaft. Ganz bezeichnend für die Gemeinschaft, die er mit dem Vater hatte, die Gemeinschaft Christi abbildet, die dieser hatte vor Grundlegung der Welt bei dem Vater, auf den Vater hingewandt. Zweitens, er wird vom Vater ausgesandt und kommt zunächst einmal nach Sichem. Aber die Brüder waren weitergezogen. Sichem bedeutet die Schulterlast. Das, was man sich auf die Schultern lädt und schleppt. Dies ist heilsgeschichtlich die zweite Station des Messias, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, um die Sünden des Kosmos hinwegzutragen. Das ist das Kreuz Jesu auf Golgatha. Sichem, die Schulterlast. Und dann findet er endlich seine Brüder zu Dothan. Und Dothan bedeutet doppelte Quelle. Doppelquelle. Doppelter Zustrom. Und ich möchte hier einmal sagen, das, was zu Pfingsten begann, der Frühregen des Heiligen Geistes über Israel, hätte, wenn Israel wirklich Buße getan hätte, zum Spätregen und zur Fülle des Geistes führen können und damit zur Erneuerung ganz Israels und zu einem zeitigeren Kommen des Messias zur Errichtung seines Reiches. Wir haben das ja vorhin gelesen. Wenn ihr umkehrt, wenn ihr Buße tut, dann wird Gott Zeiten der Erquickung senden, dann wird das Reich des Messias kommen. Diese große und einmalige Gelegenheit hätte Israel zu Pfingsten und in den Tagen und Wochen und Monaten danach gehabt. Dieser Spätregen des Heiligen Geistes wird einmal kommen. Ich darf hier sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber dennoch hat sich Israel in der Ablehnung seines Messias zu Pfingsten ein fürchterliches Gericht über den Hals gezogen. Ich möchte hier einmal lesen, Jakobus 4, Vers 7 bis 11, das uns darauf hinweist, dass Gott in Geduld dafür sorgen wird, dass auch einmal der Spätregen des Geistes über Eres Israel, über das Land Israel kommen wird. Jakobus 5, 7 folgende. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht des Landes. Muss hier übersetzt werden. Gemeint ist Israel. Und er hat Geduld ihretwegen, bis es, das Land, den Frühregen, aber auch den Spätregen empfange. Und von diesem Gott der Geduld könnt ihr nur lernen. Habt nun auch ihr Geduld. Befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Aber nun wollen wir doch ein wenig auf diesen zweiten Brunnen Gottes eingehen. Auf dieses nochmalige Heilsangebot des Geistes nach Pfingsten. Wir lesen dazu das zweite Ereignis aus der Wüstenwanderung, 4. Mose 20.
von Vers 6 an. Ich möchte doch die ersten Verse noch mitlesen. Und die Kinder Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat. Und das Volk blieb zu Kades. Und Miriam starb da selbst und wurde da selbst begraben. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde. Und sie versammelten sich gegen Moses und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Moses, und sie sprachen und sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor Jehova umkamen, nämlich die Rotte Korah. Fromme Wünsche haben die. Hast du auch schon mal solche Wünsche gehabt? Sind dir auch einmal solche Gedanken der Lästerung und des geistlichen Selbstmordes aufgestiegen? Wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor Jehova umkamen? Und warum habt ihr die Versammlung Jehovas in diese Wüste gebracht, damit wir da selbst sterben, wir und unser Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist kein Ort der Aussaat und der Feigenbäume und der Weinstöcke und der Granatbäume, und kein Wasser ist da zu trinken. Nun, und was Durst in der Wüste ist, darüber habt ihr vielleicht einmal einen Bericht gelesen. Ich glaube kaum, dass einer von euch das erlebt hat. Es sei denn, es war jemand von unseren Brüdern in der Rommelarmee und hat dort mitgekämpft und gelitten. Und es muss etwas Furchtbares sein, wenn man dort einige Tage oder auch nur einen oder zwei Tage nichts zu trinken hat. Diese Leute sind fast wahnsinnig vor Durst. Und aus dem Wahnsinn ihrer verschmachtenden Seele kommen diese wahnsinnigen Sprüche und Gedanken. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung hinweg zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit Jehovas erschien ihnen. Und Jehova redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Also ein deutlicher Unterschied. Der Felsen soll jetzt nicht mehr geschlagen werden, sondern sie sollen mit dem Felsen reden. Natürlich nicht mit dem Steinfelsen, sondern mit dem Felsen, der auf dem Felsen steht, wie wir vorhin gelesen haben. Dem Felsen Israels, der das Wasser schenken will. Redet vor ihren Augen zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben. Und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab vor Jehova weg, das heißt aus der Bundeslade, so wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron um die Ehre seiner Führerschaft, die hier angezweifelt worden ist, weil man ihm unterschoben hat, er wäre nur darauf aus, dieses Volk in der Wüste sterben zu lassen. Und er schreit hinaus, werden wir euch wohl Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Nun erhebt Moses seine Hand und schlägt den Felsen wieder um mit seinem Stabe zweimal. In einem lodernden Zorn. Aber es ist kein Eifer Gottes, wie es von Jesus heißt, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, als er den Tempel reinigte. Es ist der Eifer seiner Seele, der Eifer seines Fleisches, der Eifer um sein Amt, den wir gut verstehen können. Wir können es nachspüren. Werden wir euch wohl Wasser aus diesem Felsen bringen können? Hier geht es nicht mehr darum, dass der lebendige Gott dieses tut, dass der Felsen auf dem Felsen geehrt wird, sondern hier geht es um die Ehre eines Mose und eines Aaron. Und Gott will seine Ehre keinem anderen lassen, auch dir und auch mir nicht.
Und deshalb gibt er in der Gegenwart den Schatz der Herrlichkeit seines Lichtesevangeliums, wie es auf dem Angesicht Christi erscheint, in tönernen, erdenen, zerbrechlichen, armen, schwachen, anfechtbaren Gefäßen, damit es sich herausstelle und erweise, dass die Kraft Gottes sei und nicht aus uns. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum auch dienende Brüder in der Anfechtung stehen, im Leiden, unter Druck, in Zerbruch ihrer Kraft. Gott will seine Ehre keinem anderen lassen. Er schlug den Felsen mit seinem Stabe zweimal und jetzt müssten wir meinen, der lebendige Gott schenkt kein Wasser. Der lebendige Gott versagt seinen Segen. Aber da strömte viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Wieder kommen Segensfluten. Da sprach Jehova zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen. Deswegen sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meriba, wo die Kinder Israel mit Jehova haderten und er sich an ihnen heiligte. Und nun können wir nicht mehr sagen, dass Moses hier ein Darsteller und Prophet Gottes ist. Denn er handelt ja nicht in Übereinstimmung mit dem Plan und Willen Gottes. Was hat Gott gewollt? Gott hat gewollt, dass Moses mit dem Felsen rede. Ein zweites Mal soll dem Felsen Wasser entströmen. Der Spätregen des Heiligen Geistes. Was wäre die Vorbedingung gewesen? Das Reden mit dem Felsen. Wann hätte Israel dieses tun können? Angeführt von einer in Beugung und Buße stehenden Führerschaft, von den Priestern und Pharisäern, von den hohen Priestern. Es war die entscheidende Zeit nach Pfingsten. Da hätten sie in Beugung und Buße mit dem Felsen reden können, mit dem Felsen Israels. Und er hätte ihr Gebet beantwortet, durch die Fülle des Geistes, durch die Errettung ganz Israels, durch das Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit, durch die Errichtung des messianischen Reiches. Das sagt das prophetische Wort in aller Klarheit. Dann freilich hätte es keine Gemeinde der Erstlinge gegeben. Das ist das Geheimnis des Herzens Gottes. Aber sie haben etwas anderes getan. Sie haben den Felsen wieder umgeschlagen. Lesen wir dazu Hebräer 6, 4 bis 8. Jenes erschütternde Wort, das auch uns gilt, wenn wir in einer leichtfertigen Weise, freiwillig und mit Absicht als Kinder Gottes sündigen und in der Sünde beharren. Aber es gilt auch von Israel in einer prophetisch-heilsgeschichtlichen Weise. Hebräer 6, 4 bis 8. Denn es ist unmöglich, diejenigen, nun möchte ich den Satz erst einmal beschließen, diejenigen zur Buße zu erneuern, die einmal erleuchtet waren, Licht über ihren Zustand bekommen haben, die gekostet haben das himmlische Geschenk, die einen gewissen Anteil erhalten haben an Heiligem Geiste, die geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des kommenden Äons, des zukünftigen Zeitalters. Und das alles hat Israel nach Pfingsten erlebt und zu Pfingsten schon. Die Wunderwerke des kommenden Zeitalters, des Reiches, des Messias. Sie haben einen gewissen Anteil an Heiligem Geiste erhalten. Sie haben das gute Wort Gottes zwar nicht gegessen, aber wenigstens gekostet. Zwar waren sie noch nicht durchgedrungen zum vollen Heil, aber sie hatten Licht erhalten. Sie waren erleuchtet. Sie wussten den Weg. Und sie sind wieder abgefallen. Und es ist unmöglich, sagt der Hebräerbriefschreiber, solche wieder um zur Buße zu erneuern, weil sie den Sohn Gottes ein zweites Mal für sich selbst kreuzigen, den Felsen schlagen und ihn an den Pranger der öffentlichen Schande stellen. Das war ja das Ungeheuerliche, dass auch ein Saulus von Tarsus die Christenkinder und die erwachsenen Christen und die Jugendlichen unter Folter dazu zwang, dass sie öffentlich im Synagogengottesdienst laut ausriefen: Verflucht sei Jeshua Hanosri, Jesus der Nazarener. Und wenn sie dies taten, dann kreuzigten sie den Sohn Gottes für sich selbst ein zweites Mal. Und nun ist wieder von dem Lande Israel die Rede. Denn das Land, welches den häufig über dasselbe kommenden Regen trinkt und Gemüse hervorbringt für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wir denken an den Ackerbauern aus dem Jakobus, von dem wir vorhin gelesen haben. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluche nahe, und sein Ende ist die Verbrennung. Wir aber sind im Blick auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Errettung verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch allzu scharf reden. Aber nun werdet ihr doch sagen, obwohl Moses den Felsen zweimal geschlagen hat, und er sollte doch mit ihm reden, strömten ja doch wiederum Segenströme lebendigen Wassers aus dem Felsen hervor. Zunächst einmal etwas zu diesem zweimaligen Schlagen. Ich finde dies in der Apostelgeschichte auf eine geniale Weise aufgezeichnet. Das erste Mal hat Israel nach Pfingsten den Felsen geschlagen, statt mit ihm zu reden, in jener großen Verfolgungswelle gegen die Gemeinde Jesu Christi, die mit dem Märtyrertod des Apostels Jakobus und des Stephanus begann und die in der Saulusverfolgung ihren Höhepunkt erreichte. Und das zweite Mal, als unter den Juden der Diaspora eine glühende Feindschaft gegen die apostolische Mission des Paulus unter den Völkern dieser Welt erwuchs. Zweimal wurde der Messias, der Felsen, wieder umgeschlagen, statt dass mit ihm geredet wurde. Und so heißt es tragischerweise am Ende der Apostelgeschichte: Nachdem ihr Juden in der Diaspora nun dieses Heil von euch stoßet, wenden wir uns zu den Völkern. Und diese Ströme des Wassers, die dadurch entstanden, dass der Felsen geschlagen wurde, statt dass Israel in Beugung und Buße mit ihm redete, diese Ströme des Wassers kamen den Völkern zugute. Diesmal trank nicht Israel. Und schon im Hause des Cornelius ist gleichsam ein zweites Pfingsten, wird der Geist ausgegossen für die Völker, für Glieder aus den Völkern, aus den Nationen. Und aufs Genaueste und aufs Präziseste wird erfüllt, was in Römer 11, Vers 11 geschrieben steht: Durch Israels Fall ist den Völkern das Heil geworden. Das große Geheimnis, dadurch, dass Israel damals das Heil ausschlug, kam der Segenstrom des Heiligen Geistes und des ewigen Lebens über die Erstlinge aus den Völkern. Und seitdem gibt es eine Erstlingsgemeinde aus gläubigen Erstlingen Israels und gläubigen Erstlingen der Völker dieser Welt. Es ist erschütternd, dass Moses durch sein Handeln für seine eigene Ehre das Land Israel nicht schauen durfte. Das hat diesen Mann schier zerrissen. Ihr müsst es einmal in 5. Mose 3 nachlesen, wie er dort auf seine Knie fällt und noch einmal den lebendigen Gott bittet: Herr, lass mich doch in das schöne Land, für das ich gekämpft und gerungen habe, für das ich mein ganzes Leben aufgeopfert habe, für das ich die Reichtümer Ägyptens verlassen habe, um der Schmach des Messias willen, um deiner Leiden willen. Herr, lass mich doch das Land schauen, ehres Israel. Da sagt Gott zu ihm: Lass es genug sein und sprich mir ja nicht noch einmal von dieser Sache. Das ist für diesen Mann unerhört und entsetzlich. Erst zu Zeiten des Messias Jesus darf er in das Land. Dort steht er auf dem Berge der Verklärung zusammen mit dem Propheten Elias und betritt zum ersten Mal in einer Geistleiblichkeit das Land der Verheißung und schaut den Messias, den Felsen Israels. Aber dass Moses nicht in das Land kommt, auch das hat sich prophetisch erfüllt. Dadurch, dass Israel nach Pfingsten noch einmal den Felsen geschlagen hat, statt mit ihm zu reden, in Beugung und Buße, wurde ihm das Land verwehrt. Und im Jahre 70 begann das Entsetzliche, dass Israel vertrieben wurde unter alle Völker dieser Welt. Das Land wurde ihm genommen bis in unsere Zeit des Endes, wo der Vater durch Christus es ihnen wieder geschenkt hat. Kein Jude durfte nach der Erhebung von Bar Kochba im Jahre 135 die Stadt Jerusalem noch betreten. Und wenn er es dennoch tat, wurde er getötet. Zu Millionen wurden sie verschleppt in alle Länder des römischen Weltreiches. Lass es genug sein, sprich mir nicht mehr von dieser Sache. Das sind die Gerichte Gottes. In ähnlicher Weise hat Paulus einmal den Herrn ermahnt, steht im Grundtext. Nicht gebeten, ermahnt. Herr, nimm mir den Pfahl aus dem Fleisch, der mich hindert, für dich in einer größeren Weise tätig zu sein. Und auch da sagt der Herr: Lass es genug sein, sprich mir nicht mehr von dieser Sache. Meine Gnade reicht für dich aus. Meine Kraft wird gerade in der Schwachheit mächtig. Und er musste mit dem Pfahl im Fleisch dem Engel Satans weiterwandern. Aber ich möchte zum Schluss noch etwas anderes sagen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, dass ihr euch auch mit mir erfreut an diesen wunderbaren prophetischen Vorschattungen des Wortes Gottes und wie genau Gott sein Wort seinen Plan erfüllt. Für uns aber geht es heute darum, dass wir als Erstlinge seines Heils der Ströme des Felsens, des Wassers aus dem Felsen immer wieder neu zuteil werden. Geisteskämpfer, die wir in dieser Welt stehen, werden müde. Und wenn ihr einmal 2. Mose 17 weiterliest, jenes erste Ereignis, dass da Gott Wasser geschenkt hatte aus dem Felsen, dann werdet ihr in diesem Kapitel lesen von jenem Kampf Israels gegen die Amalekiter, gegen diesen räuberischen Wüstenstamm Amalek, zu Deutsch die Mühseligen aus der Tiefe. Jener Wüstenstamm, der so in rechter Weise die ganze geballte Macht der Finsternis abbildet und vorbildet. Wir kennen das alle. Diesen Krieg Jahwes gegen die Amalekiter, wo dann Jehova selbst sagt: Krieg habe ich gegen den Amalek. Von Generation zu Generation. Ein Jude übersetzt bis in eschatologische, bis in endzeitliche Verhältnisse hinein. Und der Amalek ist der geistige Drahtzieher des Volkes Amalek, der Elohim, der Gott dieses Volkes, ein Fürst der Finsternis. Wir wissen um diesen Kampf, wie Moses als der Beter auf dem Berge steht, wie er die Antenne des Sieges hochhebt, seinen Stab, und wie ihn Aaron, der Erleuchtete und Erhabene, und Hur, der Edle und Freie, bei seinem Gebet stützen, damit seine Hände nicht müde werden und sinken. Und Josua kämpft unten in der Ebene gegen die Amalekiter und siegt, solange die Gebetsarme des Mose erhoben sind. Wisst ihr aber auch, warum der Kampf entbrannt ist? Ich habe kürzlich einmal ein englisches Buch gelesen über die Geschichten aus der Wüstenwanderung und der Mosesbücher, das mir der liebe Bruder Robert Schad bzw. seine Frau geschenkt hat. Und da wurde mir doch ein Gedanke ganz neu zugebracht. Die überfielen Israel nicht so sehr wegen des ausgemergelten Viehs. Da wären ja nur noch Schälrippchen übrig gewesen, nicht wahr? Sondern wegen der Wasserbrunnen, wegen der Ströme lebendigen Wassers und für einen Bewohner der Wüste und für ein Volk in der Wüste, auch für einen solch räuberischen Beduinenstamm, ist Wasser wertvoller als alles andere auf der Welt. Es ging um diese neu erschlossenen Wasserquellen. Darum ging der Kampf. Und darum, liebe Geschwister, geht auch der Kampf in unserem Leben um die Wasserquellen in deinem und in meinem Leben. Der Fürst dieser Finsternis bietet sein ganzes Heer auf, um dir diese Wasserquellen abgängig zu machen, um sie zu verstopfen, damit der Zustrom des Geistes in deinem Leben aufhöre. Und da kannst du müde werden. Dazu möchte ich ein schönes Wort lesen, das ihr vielleicht noch nicht kennt. Und damit wollen wir dann unsere Stunde schließen. Es ist ein Wort auch von einem Kämpfer, der müde geworden ist und der Durst hat. Wir finden es in Richter 13. Zunächst einmal aus Richter 13, Vers 24 und 25. Und das Weib gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Simson. Und der Knabe wuchs und Jehova segnete ihn. Und der Geist Jehovas fing an, ihn zu treiben zu Machanedan zwischen Zorha und Eshtaol. Ich darf noch einmal darauf zurückkommen. Heiliger Geist im Alten Bund, eine plötzliche Ausrüstung zum Kampf, zum Dienst, zum Regieren, zum Richten. Da kommt der Geist Gottes über die Könige, über die Richter, über die Propheten, über die Priester. Gleichsam gewaltsam packt er sie und wirft sie hinaus an die geistliche Front. Hier ist Geist Gottes noch nicht als Geist der Heiligung und als Geist Jesu in einer bleibenden und dauernden Innewohnung in dieser Welt. Das gibt es erst seit der Verherrlichung unseres Herrn Jesus, nachdem er vom Vater diese Gabe und diese Verheißung empfangen hat, Heiligen Geist auszugießen. Das werden wir jetzt auch bei Simson sehen. Wir blättern hinüber in Kapitel 15, 14, als er nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Aber der Geist Jehovas geriet über ihn. Und die Stricke, mit denen ihn die Philister gebunden hatten, welche an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind. Und seine Bande schmolzen weg von seinen Händen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken von einem krepierten Esel. Und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Männer. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken einen Haufen, zwei Haufen. Man sieht ihn richtig stehen zwischen den Leichenhaufen. Mit dem Eselskinnbacken habe ich 1000 Männer erschlagen. Ein seltsamer Dienst. Ein Gesetz des Todes zum Tode, möchten wir sagen. Aber ein Kampf für die Ehre Jehovas. Ein Kampf in der Kraft alttestamentlich wirkenden Geistes Gottes. Es ist rätselhaft, was hier Gottes Geist durch diesen Mann, durch diesen Richter und Retter Israels bewirkt. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, da warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und er nannte selbigen Ort Ramat Lechi, Kinnbackenhöhe. Und es dürstete ihn sehr. Und er rief zu Jehova und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben, und nun soll ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Nicht wahr? Und das gibt es auch heute. Ein Paulus, der gesagt hat, darum werden wir nicht müde, weil wir eine solch gewaltige Barmherzigkeit erfahren haben. Dieser Paulus hat es auch einmal erlebt, dass er über Tragvermögen beschwert wurde und dass er das Todesurteil in sich selbst trug und dass er am Leben verzweifelte. 2. Korinther 1. Über Tragvermögen, beschwert durch den Gott, der normalerweise nicht über Tragvermögen hinaus versucht und beschwert. Und da hat er gesagt, dieses Erleben hat mir dazu gedient, dass ich den Gott kennenlerne, der mich errettet hat, der mich in der Gegenwart errettet und tröstet und der mich auch zukünftig erretten wird. Und damit ich fähig werde, die Geschwister zu trösten, meine Brüder und Schwestern, nicht mit billigen seelsorgerlichen Rezepten, die man in jeder theologischen Apotheke sich aneignen kann, sondern mit dem Trost Christi, der mir selbst widerfahren ist, als ich das Todesurteil in mir selbst trug. Müde geworden. Ich kenne zwei gesegnete Zeugen Jesu, die beide schon beim Herrn sind, aus der DDR. Der eine, Pastor Michaelis, der drüben in der DDR viel evangelisiert hat, ein Mann, der unserem Bruder Robert Schad sehr ähnlich sah, fast noch ein wenig imposanter, aber der in einer strahlenden Weise das Evangelium Jesu verkündigt hat und seinen Mitstreiter Kirchenrat de Boer, von dem wir ja so manche feine Auslegungen in der Wuppertaler Studienbibel haben. Diese beiden Männer haben zusammengearbeitet und haben sich in einer feinen Weise ergänzt. De Boer in seiner strengen Weise, indem er den ganzen Ernst des Gerichtes und den ganzen Ernst des Wortes Gottes und Gottes herausstellte. Und Bruder Albert Michaelis auf den Blankenburger Konferenzen sonderlich, indem er die ganze gewinnende Wärme Gottes und die Liebe seines Sohnes den Leuten nahebrachte. Und da wurde dieser Pastor Michaelis schwer krank, gelähmt und lag zu Tode. Und da wurde ihm alles schwarz. Da wurde ihm das Heil Jesu verdunkelt. Er, der vielen Hunderten, Tausenden den Weg zum Heil gewiesen hat und sie seelsorgerlich herausgerissen hat aus ihren Ängsten und Depressionen und Sünden und Verzweiflungen. Ihm wurde alles dunkel. Der konnte nichts mehr sehen. Da hat er seinen Bruder geholt, Oberkirchenrat de Boer, und er hat gesagt, was ist los? Hat das alles nicht gestimmt, was wir verkündigt haben? Wo ist Jesus? Und da hat dieser sein Mitstreiter ganz von vorn und ganz elementar mit ihm wieder das ABC des Glaubens in Worten der Bibel, in Gesangbuchliedern durchgebetet und durchgerungen. Bis es dann wieder Licht wurde und er sagte, ich hab's wieder, ich stehe wieder im Licht. Nicht wahr? Es dürstete ihn sehr und er rief zu Jehova und sprach, und das geht allen Knechten Gottes einmal so und immer wieder so. Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben, du hast durch mich gesegnet. Und nun soll ausgerechnet ich vor Durst sterben und in die Hand der Feinde Gottes fallen, der Unbeschnittenen, der Finsternis. Nun kommt dieses schöne Wort. Da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi ist. Und es kam Wasser aus ihr hervor. Und er trank. Und sein Geist kehrte zurück. Und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, En Hakore, die zu Lechi ist. Bis auf diesen Tag. Und liebe Geschwister, diese Quelle des Rufenden, die existiert tatsächlich bis auf diesen Tag. Und du darfst das jeden Tag erfahren. Und gerade dann, wenn du müde geworden bist und verzweifelt am Boden liegst, wenn du dürstest, wenn du meinst, es gäbe für dich keine Existenzmöglichkeit mehr, dass du dieses erlebst, die Quelle des Rufenden, bis auf diesen Tag. Gott spaltet die Höhle, spaltet den Felsen und Ströme des Wassers werden uns immer wieder zuteil, die uns erquicken und beleben. Und dann kehrt unser Geist zurück. Wunderbarerweise haben wir dann nichts verloren. Es wird uns wiedergegeben, was wir verloren meinten. Und wir leben wieder auf. Gott schenke uns dies allen, dass wir auch in einer persönlichen Weise das Wasser aus dem Felsen empfangen. Von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen.